Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
Beginne. Und damit herzlich willkommen zur Folge 197 von Distanz und Gloria. Stett, wir haben die 200 fast voll, ist ja krass.
Wir wissen immer noch nicht, was wir machen in der 200. Folge. Wir brauchen Vorschläge.
Vielleicht renne ich mal nackig durch die Kirche oder so, schauen wir mal. Wir haben es Freitag, 12.04 Uhr und wir freuen uns, dass ihr bei Distanz und Gloria wieder dabei seid, uns immer noch die Treue haltet und euch regelmäßig die Kopfhörer einstöpselt oder den Lautsprecher anstöpselt, um uns beim Labern zuzuhören. Das freut uns über die Maßen. Und natürlich so kurz vor Ostern, denn wir befinden uns am Palmwochenende, liegen die Nerven tenoristisch blank. Wir sprechen gleich drüber. Herr Stett sagt, er ist müde. Auch da sprechen wir drüber. Und überhaupt, Herr Stett hat gerade zu dem Anfang von mir etwas gesagt. Das klären wir auch noch mal kurz für alle, die vielleicht später dazu gekommen sind. Erstmal schön, dass ihr da seid. Herr Stett, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Ich bin müde, also wirklich sehr. Aber als erstes möchte ich hören, wie es denn... Ich will diese Geschichte nochmal hören. Wir haben die hier schon bestimmt zweimal erzählt und ich kenne sie auch schon dreimal. Also, beginne ist ja quasi ein Zitat aus Elsterglanz, nehme ich an.
So ist es,
von irgendeiner, ja.
Genau. Das ist... Es kommt ursprünglich von dem Elsterglanz-Sketch zu Gillis Grabrede. Ja, also
ach ja.
Einer der beiden hat seine Grabrede geschrieben, unter anderem muss er vorlesen. Und er macht das immer nicht ganz so, wie der sich das vorstellt. Und deswegen muss der immer wieder von vorne anfangen. Und immer wenn er anfängt, sagt der andere dann irgendwann, beginne. So, das ist erstmal, da kommt's her. Nun begab es sich... zu der Zeit, als Quirinius Statthalter von Syrien war, nee, ganz so lange ist es nicht her, aber es war so, dass wir ein Amakord-Weihnachtskonzert hatten und traditionell ist das letzte unserer Amakord-Weihnachtskonzerte oder das vorletzte, eines von beiden, in Walkenried im Kloster gewesen und dort im Kreuzgang. Die Konzerte finden jetzt leider nicht mehr in der Form statt, weil der Veranstalter gewechselt hat, aber es begab sich, dass also zu einem dieser Konzerte, was also das letzte oder eben vorletzte vor den Weihnachtsferien ist und dementsprechend giggelig waren da auch immer alle drauf, wir quasi so ein bisschen im Off anfangen wollten mit so ein bisschen Pseudo-Gregorianik und dann einem Stück von Orlando di Lasso, was also gregorianisch anfängt und dann in die Polyphonie abdriftet. Das ist sehr viel Info, aber man braucht das, um sich das Setting vorzustellen. Und wir waren quasi...
Das ist geheimnisvoll so ein bisschen.
Genau,
ne?
Wir waren quasi bereit anzufangen, weil sich nun endlich dieser größere Lärm in der Kirche langsam gelegt hatte. Der erste hatte schon angeatmet und dann sagte einer meiner Kollegen, den ich jetzt hier nicht outen will, sagte eben, beginne, zu dem, der also den Vorsänger gibt. Und das hat dafür gesorgt, dass wir erstmal die nächsten zwei Minuten noch nicht anfangen konnten, weil wir erstmal einen kollektiven Lachanfall bekommen haben, weil das Timing einfach viel zu gut war. Das ist also die Geschichte hinter Beginn.
Das sind wirklich Sachen, das ist schade, dass ich das nicht mehr erlebe, sowas, solche Dinge, weil das kriegt das Publikum ja nicht mit, weißt du, die kennen nur das Ensemble Amakord höchstgradig seriös.
Ja, natürlich.
Die Insider wissen, dass das nicht so ist. Aber viele denken ja, dass es so ist, was auch gut ist.
Also das, was wir,
kommt,
Moment, also man muss da ganz kurz differenzieren, sonst kriege ich von meinen Kollegen einen auf den Deckel. Also das, was wir tun, ist schon ernst und seriös gemeint.
Absolut.
Aber wir selber nehmen uns dann nicht immer so ernst und seriös. Das ist
richtig. Ja. Das ist auch das, was ich meine. Ich habe das natürlich etwas polemisch und...
Kaum.
Ne, wisst ihr ja, ihr kennt mich ja. Und das ist auch einfach, das zeichnet euch auch aus, dass ihr das nicht so wichtig nehmt und dass auch selber Spaß an der ganzen Sache habt. Und das finde ich einfach großartig. Und das fehlt mir ein bisschen sowas, weil im Fünfer-Ensemble hast du das halt mehr als großer Chor. Ja, wobei da auch Geschichten passieren, unmittelbar vor Auftritten in der Sixtinischen Kapelle. Also, ja.
Ja,
ja. Ja, okay.
Lass uns das jetzt nicht weiter vertiefen, sonst fallen wir hier in ein Rabbit Hole, aus dem wir wahrscheinlich die ganze Folge nicht wieder rauskommen.
Genau, und warum ich müde bin, es ist so, gestern habe ich einen relativ anstrengenden, aber wunderbaren Tag gehabt. Und zwar bin ich früh mit dem ersten Flieger aus Dresden nach Frankfurt angereist. früh um 6 und abends mit dem letzten zurückgereist. Und der war 23:30 da, also 23:45. 23:20. Und also man merkt schon daran, dass der Tag lang ist. Und zwischendurch habe ich Dienst gehabt, deshalb bin ich ja da gewesen. Und zwar, spannend, nach Tel Aviv hin und zurück. Hm. Und das sind zwei sehr, sehr lange Flüge. Für unsere Strecken ist das fast das längste. Es gibt noch ein, zwei, die noch länger sind.
Wie lange ist das? 4 Stunden, sowas in der Richtung?
4 hin, 5 zurück ungefähr. Ja. Also bei 4 hat es hin zu gedauert, weil wir ganz gut Rückenwind hatten. Den hatten wir auf dem Rückweg halt als Gegenwind. Ne? Ja. Und deshalb auf so einer langen Strecke merkst du es halt. Und dann standen wir auch noch lange am Boden rum. Also weil der Wind gerade so ungünstig in Tel Aviv war, dass die Bahnkonfiguration so war, dass man immer auf den landenden Verkehr warten musste, bevor man starten konnte. Also weil die Bahnen dort nicht parallel sind, sondern im Dreieck angeordnet. Das heißt, wenn sie gerade genau nicht auseinander zeigen, sondern aufeinander zu, dann ist es so, dass man auf den landenden Verkehr warten muss, weil man ja davon ausgehen muss, dass der im Zweifelsfall durchstartet und da darf man natürlich nicht im Weg sein als startender Verkehr. Ja, und deshalb hat es halt ein bisschen länger gedauert am Boden da. Und dann waren wir halt am Ende 35 Minuten zu spät, die war aber auch schon zu spät. Na gut, wir sind 20 Minuten zu spät losgeflogen und dann halt der Wind hat uns noch eine Viertelstunde extra gekostet. Zumal, man muss ja auch dazu sagen, klar, man kann da auch einfach Gas geben, wie bekloppt, und irgendwie versuchen, die Viertelstunde rauszuholen. Aber das kostet dann halt eine halbe Tonne mehr, dafür, dass du 10 Minuten eher da bist. Und das ist was, was ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann.
Das ist wie
Auto. Also man kann das machen.
Das ist wie Autofahren, ja. Viel zu schnell, ja, um dann am Ende 10 Minuten eher da zu sein.
Gut, das ist eine lange Strecke. Theoretisch, es ist so, man muss da immer abwägen. Wenn du jetzt natürlich 12 Stunden fliegst, kannst du mit den paar hundert Kilo, die du mehr verbrauchst, schon mal eine halbe, dreiviertel Stunde rausholen. Also, ja. Und dann dementsprechend auch Anschlussflüge garantieren, wenn du da halt noch 20 Leute hast, die noch nach Amsterdam wollen oder wo auch immer hin.
Wisst ihr das eigentlich deshalb, vorne? Seid ihr überall?
Das wissen wir. Echt? Wir wissen ob der andere Flug zu spät ist und wann wir da sein müssen, damit die Gäste den noch kriegen.
Das ist ja krass. Aber das heißt, ihr wisst wirklich, quasi jedem Passagier, der einen Anschlussflug hat, da wird ein Anschluss gebraucht.
Genau, das krass. Wissen wir. Und das ist auch so, wenn es da um 3 Minuten geht, dann kosten die vielleicht 100 Kilo oder 150 Kilo mehr. Die nehmen wir dann aber in Kauf, weil wir wissen, dann kommen 30 Leute noch heute an ihr Ziel. Mhm. Und dann brauchen die kein Hotel, dann brauchen die nicht am nächsten Tag einen anderen Flieger nehmen, müssen eventuell über eine noch ungünstigere Strecke umgebucht werden, was dann noch mehr CO2 kostet und so weiter und so fort. Das kann man abwägen und wir haben da auch Tools, die uns da helfen abzuwägen. Ja, weil für uns ist es meistens egal, weil wir haben dann Feierabend, ob wir da 30 Minuten oder 35 Minuten später kommen. Es ist dann eher so, dass wir sagen, weißt du was, die 200 Kilo, die sparen wir uns, ob wir jetzt 3 Minuten eher da sind oder so, ist egal. Die Gäste kriegen den Anschluss sowieso oder sie kriegen ihn eh nicht. Ja. Ja. Und das war gestern eben der Fall, wo wir gesagt haben, das können wir so in Kauf nehmen, es haben alle ihren Anschluss bekommen.
Da stellt sich übrigens gerade 12.12 Uhr.
Ja, das ist ein Problem.
Nee, das ist eine großartige Uhrzeit für ehemalige
Tomane. So ist es, genau. Ja, ja. Ja, also es war spannend und insofern auch auf einigen Gründen spannend, weil in Tel Aviv so bestimmte Sicherheitsverfahren gelten, dass man da eben nicht im Weg ist, wenn da Raketen kommen und solche ganzen Dinge. Also es wird sehr aufmerksam alles verfolgt, die Sicherheitslage vor Ort, also 24/7 und minütlich hat man da jemanden, der einem hilft.
Das ist also ein bisschen
die Lage einzuschätzen.
Also ein bisschen ein kribbeliger Flug.
Nee, kribbelig ist da nichts. Es ist einfach ein bisschen spannender, also weil einfach mal ein paar Sachen mehr beachten muss. Also wenn es kribbelig wäre, würden wir da nicht hinfliegen.
Okay.
Also das darauf kann sich verlassen. Also Lufthansa oder die Lufthansa-Gruppe würde da nicht hinfliegen, wenn es da schwierig wäre. Oder wenn es nicht irgendwie ein Verfahren gäbe, dass man da schnell wegkommt, wenn irgendwas ist. So ist das nämlich. Man kann ja jederzeit umdrehen. Ja. Oder woanders hinfliegen. Und das wird wirklich ganz minutiös beobachtet. Und dann landet man da. Ich meine, es ist ein großer Flughafen. Da fliegen ja auch andere Fluggesellschaften, sind da die ganze Zeit geflogen. El Al ist die ganze Zeit über von dort aus weggeflogen und wieder gelandet. Ja. Also die haben das im Griff, die Situation vor Ort. Und das ist beeindruckend und gleichzeitig traurig.
Jetzt eine spannende Frage. Wie war denn deine Landung? Ich frage für den Freund.
Ich bin dort nicht gelandet, sondern das hat der Kapitän gemacht. Ich bin in Frankfurt wieder gelandet und sie war weich, angenehm, schön.
Das ist freundlich, weil du warst ja ähnlich wie ich unterwegs, nicht wahr? Wir waren ja übers Wochenende in Spanien.
Ja.
Und du warst ja nicht in Spanien dann.
Nee, aber in Spanien rumst es manchmal ein bisschen mehr als bei uns.
Das war nicht das Problem, es war nicht der Anfang. Okay. Also wir sind ja nach Bilbao geflogen, das ist ja dort so am Meer und mit Bergen und so. Also es ist windtechnisch auch nicht ganz unkompliziert, aber war jetzt nicht dramatisch. Schwieriger war der Rückflug, nämlich die Landung in Frankfurt, weil wir kurz vorm Aufsetzen nochmal eine fiese Seitenböe gekriegt haben, einen fiesen Seitenwind. Und dann macht es Kabums. Und das war aber mal so richtig, so gar nichts für das Steißbein war das. Das war eine richtige Sportlandung.
Ja gut, das ist mir natürlich auch schon passiert. Das passiert halt manchmal, ne, weil du einfach nicht abwägen kannst, was da am Ende noch für ein Wind kommt.
Und da gibt es dann vom Kapitän dann die beliebte Durchsage, unser sportlicher Co-Pilot hat sie heute nach Leipzig gebracht, nach Frankfurt gebracht.
Hat er das wirklich gesagt?
Wir haben das schon mal erlebt, schon mehrfach, dass das gesagt wurde. Auf dem Flug war es jetzt nicht so. Aber das denkt man sich dann, wenn man das oft genug mitgekriegt hat.
Genau. Wobei es passiert auch Kapitänen genauso regelmäßig. Ja. Und einer hat auch schon zu mir gesagt, naja, ich habe ja jetzt versucht, in Malta schon den Flieger kaputt zu machen, habe es trotzdem nicht geschafft, weil er hat es auch gehörig gerumst. Es passiert halt. Ja.
Also ich kann...
Können die Flieger locker ab.
Wo wir waren, da die Ecke, kann ich sehr empfehlen. Ondarribia, das ist direkt an der Grenze zu Frankreich, im Baskenland.
Gesundheit.
Ja, es ist also wirklich traumhaft schön da, weil du hast eben wirklich Berge, du hast das Meer und du hast gutes Wetter in der Regel und sehr, sehr freundliche Menschen. Das hat extrem viel Spaß gemacht da. Und dann gab es einen kleinen Kulturschock, denn am nächsten Tag ging es nach Kassel.
Ja.
Das war anders, sagen wir so. Das war ganz anders.
Ja, das glaube ich.
Und dann, also ich hatte über das Wochenende wahrscheinlich auch durch das viele Sitzen beim Reisen und so, hatte ich viel später mit Rücken zu tun. Also habe ich habe so zwischendurch so ein bisschen so Verspannungsschwindel gekriegt, was jetzt nicht so geil war. Aber das hat dafür gesorgt, dass ich, was haben wir heute? Freitag, vorgestern, am Mittwoch, war ich wieder bei der Massage.
Ach, wie toll.
Und das war schön, weil diesmal habe ich mich für eine Massage entschieden, die mich nicht komplett auseinanderschraubt und wieder zusammensetzt, sondern für eine quasi ganz entspannte Aromaölmassage. Das war auch sehr gut.
Ach, naja, das ist sowas Tolles. Also, das muss man wirklich sagen.
Das hat auch sehr geholfen. Aber wie das eben so ist, wenn man älter wird, einen Tag später komme ich aus der Dusche, mache eine doofe Bewegung und zack, fährt es wieder in den Hals hinten rein.
Ach, das ist doch scheiße.
Kann ich wieder Kopf kaum drehen nach rechts. Aber nein,
ach,
egal.
Mensch.
Es ist, wie es ist. Alt werden ist nichts für Feiglinge.
Nee. Das ist es wirklich nicht.
Und dazu kommt noch, ich weiß nicht, wie das geht, aber ich habe im Moment eine Entzündung außen auf der Nasenseite.
Das ist quasi eine Hautpore, die sich da entzündet. Und auf der Nase ist es so, dass es halt nicht so einen schönen Pickel wirft, wie auf anderen Hautstellen.
Ja, das kann gut sein, aber das ist wirklich, das fühlt sich gar nicht mal so geil an. Na gut, wir sind ja noch nicht in dem Alter, dass man nur immer noch über seine Krankheiten spricht. Du bist müde, jetzt sag doch mal, warum bist denn du eigentlich müde?
Naja, weil der Tag lang war und auch anstrengend. Ich meine, wir sitzen da zwar rum die ganze Zeit, die Flugbegleiter haben einen sehr viel anstrengenden Tag als wir auf so einem Flug, weil da wirklich über 200 Leute drin sitzen oder ungefähr 200 Leute.
Ja.
Und da auch heißes Essen serviert wird auf so einem längeren Flug. Also in der Business Class heißes und hinten halt trotzdem eine sehr leckere kalte Platte mit entsprechend Essen von vor Ort. Also das ist nicht von vor Ort, aber so Dinge, die es halt dort so gibt mit Hummus, Weinblättern und solche ganzen Sachen, also richtig lecker. Und die haben halt zu tun, machen auch Getränkeservice. Die rennen da 4 Stunden durch diesen Flieger. Also da ist, die sind auf jeden Fall auch müde am Ende des Tages. Aber ich habe mich ja nicht bewegt und das habe ich am Ende des Tages auch gemerkt.
Was mir dazu gerade einfällt, ihr sitzt ja dann auch viel und dann esst ihr sowas wie Hummus, also wo ja auch Kichererbsen drin sind. Indiskrete Frage, wird im Cockpit eigentlich viel gefurzt?
Ehrlich gesagt, ich habe mir das auch schon immer gestellt, die Frage, aber nee, es geht eigentlich. Also man kennt sich ja selber und man isst dann halt entsprechend so, dass das nicht passiert.
Ja.
Ja, also das ist ja, man kommt damit dann zurecht. Es gibt keine Probleme, was das betrifft. Man hat ja auch dann nach jedem Flug so einen Outside-Check zu machen. Da wird das dann abgelassen.
Mhm. Deswegen, und, deswegen haben die Flugzeuge auch oft so verschmutzte Tragflächen.
Ja, das ist der einzige Grund, richtig. Ja. Aber und ich hatte aber eine Crew, man denkt ja, was ist ja langweilig, ist es natürlich nicht, weil ich habe ja schon erzählt, auf dem Hinflug haben wir uns quasi mit diesem Verfahren da beschäftigt, bis wir angekommen sind, waren dann quasi auch gut damit beschäftigt. Du musst ja auch, was wissen ja viele gar nicht, das ist auch für die meisten uninteressant, in Kriegsgebieten wird häufig das GPS manipuliert. Also es gibt da zwei Varianten. Einmal, dass quasi das so gestört wird, das GPS-Signal, dass das nicht mehr verarbeitet werden kann durch den Empfänger. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass du ein valides GPS-Signal, also es ist valide, aber falsch, dass quasi deinem Gerät gesagt wird, du bist in Beirut, aber bist eigentlich in Tel Aviv. Weißt du, dass aber quasi das Gerät ein falsches GPS-Signal kriegt.
Was ich dazu jetzt aber gerade noch nicht verstehe, ist, wer macht das? Also das macht ja nicht das, ihr.
Weiß man auch nicht genau, aber teilweise macht es Militär in der Regel.
Ja, okay.
Ja. Also oder
zu dem Behuf, dass eventuelle Lenkraketen nicht ihr Ziel finden, wahrscheinlich.
Sowas, genau. Okay. Und es ist aber auch so, dass das auch, wenn du privat weißt, wie das funktioniert, und einen entsprechend gescheiten Sender hast, kriegst du das auch hin. Aber es musst du halt, da musst du schon ein bisschen dich auskennen und auch Geld in die Hand nehmen. Aber man kann das durchaus manipulieren.
Das klang jetzt ein bisschen so, als würdet ihr das machen, um euren Standort zu verschleiern, damit ihr nicht
gefunden werdet. Nee, das wollen wir ja gerade nicht. Ja, genau. Also das ist ja eben genau das Problem.
Genau.
Und da muss man eben drauf vorbereitet sein. Und da gibt es ein Verfahren, dass man das halt abstellt, das GPS. Also dann quasi ausgemacht im Flieger, beziehungsweise nicht mehr verwendet. Und der Flieger kann auch ohne GPS navigieren. Und zwar sehr, sehr gut. Früher sind die Flieger alle ohne GPS geflogen und sind angekommen. Ja, da muss man sich ein bisschen befassen damit. Und auf dem Rückflug war es so, wir haben uns ganz viel unterhalten. Und dann kam raus, dass der Kapitän auch Chorsänger ist.
Ach.
Ja, aber anders als wir. Aber kannte natürlich den Tomana-Chor. Seine Frau ist auch in einem Oratorienchor in Ingelheim.
Da haben wir schon mal Konzert gesungen in Ingelheim.
Das habe ich ihm auch erzählt und habe gesagt, dass ich da extrem coole Erinnerungen dran hatte. Er so, was? Also ich meine, ich habe da bestimmt viele Konzerte gehabt und du kannst dich an Ingelheim erinnern. Ja. Und da sagte er, da gibt es ja auch guten Wein. Ich so, genau.
Das ist ja das Problem.
Ja, aber es war, haben uns köstlich amüsiert, haben uns viel unterhalten. Und man kann sich vorstellen, wenn man sich da so trifft, da hat man dann lange sich zu unterhalten. Und das war auch wirklich cool. Ja, und dann einer der Flugbegleiter war Pfarrer.
Ach.
Ja, so alt wie wir, halt Pfarrer. Also geweiht und so, aber halt nicht beamtet. Und das war auch spannend, sich mit ihm darüber zu unterhalten, weil der hat dieses Wochenende auch 5 Gottesdienste und
so, ich dachte,
war vorher mit uns da fliegen.
Der ist jetzt für die Lufthansa für die Trauungen in Flugzeugen zuständig.
Genau, spontan. Könnte er machen, richtig, aber er macht nichts für die Lufthansa, weil er noch andere Sachen macht, Seelsorge und so.
Aber ist
und
das es gibt nicht, auch, ihr seid doch Kapitäne.
Der Kapitän ist Kapitän.
Naja. Es ist doch so, dass auf offener See in internationalen Gewässern der Kapitän eine Trauung vollführen darf.
Das geht bei
ist
uns
das
auch.
Bei ja, das ist bei euch auch so, oder?
Das ist auch so,
genau. Problem ist, du müsstest halt dafür das Cockpit verlassen.
Das ist meistens das, genau, das ist schon mal ein Problem. Aber zum Beispiel, wenn es um Sterbefälle geht, ist das auch relevant.
Inwiefern?
Weil der Kapitän das auch quasi mit unterschreiben muss. Also es ist ein Arzt, der den Tod feststellen muss, aber Kapitän muss quasi das, ich weiß nicht genau, aber es ist so, er muss das auch mit unterschreiben.
Ja.
Ja.
Abgefahren. Herr Stett, ich habe heute 3 Dinge rausgesucht, die ganz nach deinem Geschmack sein dürften, nachdem wir letzte Woche es etwas assoziativer probiert haben. Und ich kann kaum glauben, dass ich in fast 200 Folgen diese Frage noch nie gestellt habe, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich sie noch nie so gestellt habe. Herr Stett, 3 Flugzeuge, mit denen man mal geflogen sein muss.
Also, eins, in dem ich drin sitze, als Pilot.
Sehr gut.
Hast ja nicht gesagt, ob es ein Flugzeugtyp sein muss, ne?
Naja, du weißt schon. Missverstehen Sie mich richtig.
Ja, genau. Also, du möchtest Flugzeugtypen.
Naja, das interessiert mich schon, ja. Was, wo du sagst, es kann ja auch sein, dass das gar nicht so die sind, die man erwartet. So, ich sag mal, A380, 747, 787, so diese ganzen Standardflugzeuge. Sondern dass du sagst, man muss unbedingt mal in so einer ledrigen Cessna gesessen haben.
Ja, muss man eigentlich. Das muss man eigentlich wirklich mal. Cessna 172 mit Ledersitzen, also, alt, wo man richtig schön rausschauen kann.
Also quasi eigentlich das Ding, schon. Was wir geflogen sind zusammen.
Ja, genau. Ja, ja. Das hat man nicht so. Da muss man jemanden kennen oder halt viel Geld bezahlen, wenn man das machen möchte. Ja. Also jemanden, der die fliegen kann. So wie mich, weißt du. Und also ich sag jetzt mal, ich würde mich ja nicht auf Cessna beschränken, sondern auf so ein altes oder ein kleines Flugzeug, wo man ein bisschen rausschauen kann. Dann, wenn es um Passagierfliege geht, um Passagierflieger ist. Würde ich mal einen Langstreckenflieger und einen Kurzstreckenflieger nehmen. Langstreckenflieger muss ich auch aufteilen. Wenn es um Passagierkomfort geht, muss man mal mit 350 geflogen sein.
Oh ja, der ist tatsächlich sehr bequem.
Sehr leise, bequem und wackelt nicht so viel, wie auch immer sie das schaffen. Und
der hat, dann kann das sein, dass der einfach eine sehr, sehr weite Flügelspannweite hat. Ich habe das Gefühl, dass das die Viecher haben
in der Regel
riesige Flügel.
Das ist ja eigentlich ein Garant dafür, dass es besonders wackelt.
Ach so.
Weil mehr Angriffsfläche, mehr Auftriebsfläche und so weiter. Aber egal, also ja, es kann auch ein persönlicher Eindruck einfach nur sein. Für Flugzeugenthusiasten 747 mal geflogen sein müssen.
Ja.
Ja, Langstreckenflieger. Und warum 747? Die Königin der Lüfte wird sie auch bezeichnet, Queen of the Skies. Ist 1969 zum ersten Mal geflogen. Und wird nach wie vor betrieben, natürlich in einer moderneren Variante.
Aber es ist doch abgefahren,
was das für eine Jetzeit, ja.
Was das für ein Riesen-Oschi ist und dass wir den schon seit den 70ern fliegen.
Ja, das ist doch unglaublich. Also das ist wirklich irre. Vor allem ist sie mit den Mitteln der 60er konstruiert worden. Das muss man sich mal geben. Ja. Wo die Computer noch nicht das konnten, was sie heute können. Und die 747 hat mit ihrer Art, so viele Gäste transportieren zu können, das Fliegen überhaupt erstmal für jedermann und jede Frau und alle dazwischen und außerhalb möglich gemacht.
Danke,
Herr Böhmermann. Formulierung von Jan Böhmermann, ja, übrigens, sagen. Genau. Finde ich übrigens die beste ever.
Ja.
Aber es ist so, dass sie quasi auch den Weg geebnet hat, dass man einen Urlaub fliegen kann als normale Person, die jetzt nicht Asche ohne Ende hat. Und deshalb ist das einfach auch ein sehr geschichtsträchtiger Flieger.
Bist du mal Dreamliner geflogen?
Ich bin noch nie Boeing 787 geflogen, der Dreamliner. Naja, das habe ich noch nicht gehabt. Soll für Passagiere auch schön sein, die Crews hassen ihn.
Ich bin gerade schwer, am Überlegen, weil ich könnte schwören, dass ich schon mal in so einem Ding gesessen habe, aber ich würde gerade nicht meine Hand drauf verwetten.
Es ist nicht unmöglich, Lufthansa fliegt den auch mittlerweile und viele andere Airlines auch, braucht halt sehr wenig Sprit im Vergleich zu anderen, deshalb warum, ist es auch ein guter Flieger.
Warum hassen
Crews den? Aerodynamisch, bitte?
Warum hassen Crews den?
Weil der optimiert ist. Und optimiert heißt viel Arbeit, wenig Platz, genau.
Ja, verstehe.
Viele Gäste, viel Arbeit, wenig Platz.
Ja.
Also gerade genug. Ja? Ja. Also Komfort ist halt für die Crew nicht eingeplant.
Das muss ich.
Also nicht mehr als nötig.
Das muss ich tatsächlich sagen. Ich glaube, das ist meine feste Überzeugung, dass es ein Irrtum ist, zu sagen, wir knallen da so viele Passagiere wie möglich rein, um das Ding rentabel zu machen. Wäre es nicht sinnvoller, diese Dinge so bequem wie möglich zu machen, sprich mit genügend Beinfreiheit etc., um eben sicherzugehen, dass die Flüge immer voll sind?
Die sind immer voll. Also das ist, du musst. Naja, also Komfort ist das eine, es ist alles eine Optimierungsfrage. So richtig kenne ich mich nicht hundertprozentig aus. Aber naja, du musst quasi ein Optimum finden zwischen, der Komfort reicht aus, damit die Flieger voll sind. Du musst die Strecken so bedienen mit einem entsprechenden Fluggerät, dass sie nicht zu groß
sind. Das ist klar.
Und oft genug zu den richtigen Uhrzeiten und so weiter.
Was ich aber meine ist, ich habe oft den Eindruck, und das gilt jetzt eben nicht für Billig-Airlines wie Ryanair oder sonstige, nicht nur, dass im Zweifelsfall gesagt wird, wir bauen eine Reihe Sitze mehr ein und alle haben weniger Platz, um quasi das Letzte finanziell noch rauszuholen. Wo ich mich aber frage, wäre es nicht sinnvoll, die Leute finden das Flugerlebnis total geil, weil mittlerweile, muss ich sagen, kotzt mich eine normale Economy in den meisten Fliegern einfach nur noch an, weil du sitzt da und wenn selbst ich mit meinen 1,70 mit den Knien am Ohr dort sitze, dann will ich nicht wissen, wie es Leuten mit 1,80, 1,90 oder 2 Metern dort drin geht. So sehen die Leute das dann halt als notwendiges Übel. Es wäre doch viel sinnvoller, wenn die Leute Spaß dran hätten, das Geld zu bezahlen, um zu fliegen. Ist zumindest meine Überzeugung. Das ist so ein bisschen dieses Convenience-Prinzip. Du versuchst die Leute durch eben nicht die Notwendigkeit, ein Produkt zu besitzen, davon zu überzeugen, dass sie es kaufen, sondern dadurch, dass sie es wirklich gut finden.
Das ist halt die Frage, die andere Leute, die davon mehr Ahnung haben, beantworten müssen. Weil das weiß ich halt nicht, was da mehr Geld bringt. Also das kann ich einfach nicht beurteilen, weil darüber permanent Studien gemacht werden. Und da kann man nur spekulieren als jemand, der sich damit nicht befasst. Also das ist einfach komplett, die Mechanismen sind, die überblicke ich nicht, auf Deutsch gesagt. Aber ich kann deinem Gedankengang durchaus verfolgen.
Okay, das heißt aber, wir halten fest, deine drei Flugzeugtypen, Cessna, A350 und 747.
Nee, ich muss noch weitergehen, weil ich ja gesagt habe, 1 ist die Cessna, beziehungsweise ein Flugzeug in dieser Größe. 2 ist ein Langstreckenflieger, da gibt es auch diese beiden, weil man das unterscheiden muss zwischen Komfort und es ist vor allem cool. Komfort mit A350 und cool ist die 747. Und jetzt will ich noch einen Kurzstreckenflieger nennen. Und zwar, ich selber bin den auch noch nicht geflogen, aber ich bin der Meinung, man müsste mal beim A220 fliegen. Früher Bombardier C-Serie. Die hat Airbus nämlich gekauft, die Entwicklung. Und deshalb heißt der Flieger jetzt A220.
Ist das
eigentlich?
Nee, das ist kein Propeller. Das ist
nein, Jet. Ist auch so groß wie der Embraer 175, den ich mal geflogen bin, etwa.
Ja.
So ein Regionaljet eher, A220. Und das Verrückte ist, das ist irgendwann mal im März, April verkündet worden. Und alle so, das kann nur ein April-Scherz sein. Aber es ist wirklich so.
Also, was ich auch nie gedacht hätte, was ich aber auch empfehlen kann, ist Propellerflugzeug. Ich kenne jetzt den Typen nicht, aber ich weiß, dass das in die Schweiz regelmäßig auch so, Schweiz-Österreich regelmäßig eingesetzt wird, so für von Swiss Air. Das ist ruhiger, als man denkt. Also, klar, der Propeller macht vorne so ein bisschen, aber ansonsten das Fluggefühl, muss ich sagen, fand ich sehr angenehm, weil natürlich der Auftrieb sehr steht, selber erzeugt wird von den Flugzeugen. Der
wird immer von den Flugzeugen selber erzeugt.
Ja, du weißt doch, was ich meine. Der Antrieb, Kind.
Ja, ich verstehe, was du meinst und die fliegen in der Regel ein bisschen niedriger auch.
Ja. Also das muss ich sagen, das fand ich auch sehr... Hätte ich nie gedacht, ich hatte vorher unfassbar Schiss, in dieses Ding einzusteigen. Aber ich hab's doch, also ich fand's jetzt gar nicht unangenehm. Ich fand's im Gegenteil sogar so, dass man sich sagen würde, Propellerflugzeug kann man mal erlebt haben. Das ist schon ganz gut.
Definitiv.
Wir haben vorhin gesagt, es ist Palmwoche. Ja, gipfelnd im Palmwochenende. Sprich, Palmsamstag, Palmsonntag. Und
Palmarum,
so ist es. Und irgendwie ist dieses Jahr ein bisschen kommunikativ der Wurm drin bei so den Engagements, für die ich gefragt wurde. Ich habe mich gestern sehr geärgert über 2 E-Mails. Und möchte, also ich sage nicht von wem und ich sage nicht von wo, aber ich sage was. Das eine ist, dass ich, sagen wir mal, recht kurzfristig, nämlich 3 Wochen oder 4 Wochen vorher, was sehr kurzfristig ist für die Passionszeit bzw. für die Palmwoche, gefragt wurde, ja, du, ich habe ein Problem, ich habe noch keinen Evangelisten, kannst du das bei mir machen? So, ich habe noch keinen Tenor. Und da habe ich gesagt, na gut, worum geht's denn genau? Hieß es Matthäus Passion alles. So, also, wow. Also Arien und also Solo. Solo alles. Das war die Ansage. So. Dann habe ich gesagt, naja, es passt mir eigentlich nicht so richtig, weil das liegt als Termin genau zwischen 2 anderen Terminen, die ich habe. Und dann sagt, naja, aber ich habe keinen und so und bla. Und wird es denn nicht? Und dann habe ich gefragt, na, wie viel gibt es denn? Und dann war es viel zu wenig. Und dann habe ich gesagt, also da müsste schon ein bisschen mehr kommen, weil das ist sonst hanebüchen. Weil ich fahre dafür 4 Stunden hin, 4 Stunden wieder zurück mit dem Auto. Ich fahre früh los, ich komme spät in der Nacht wieder. Ich habe einen ganzen Tag zu tun und ich singe das Stück am Tag selber 2-mal. weil Generalprobe direkt vorher, Matthäus Passion, du weißt. Das ist eigentlich an und für sich ein komplettes Himmelfahrtskommando, stimmlich. Schon so. Und habe also da noch ein bisschen nachverhandelt und sind wir uns dann irgendwie entgegengekommen. Und dann habe ich das zähneknirschend, aber eigentlich eher als Gefallen zugesagt. Also ich habe das jetzt nicht zugesagt, weil ich sage, juhu, da muss ich unbedingt singen. Da gibt es unfassbar viel Geld. Das muss ich unbedingt machen, weil ich dieses Jahr noch keine Matthäus-Passion singe. So, das ist der Hintergrund. Jetzt bekam ich gestern eine E-Mail. Liebe Solisten, nur um nochmal auf Nummer sicher zu gehen, ihr singt also alles inklusive der Soliloquenten. Oh, oh. Und da ist mir erstmal das Gesicht eingeschlafen, weil ich gesagt habe, also wenn ich Solisten anfrage für Matthäus Passion Solo alles, dann ist das nicht soliloquent. Das sind
Ich muss kurz erklären, was
Soliloquenten sind. Soliloquenten sind kleine Zusatzrollen wie die Magd, wie Judas, wie Testis im Fall in meinem Fall in der Matthäus Passion. Oder es könnte auch in der Johannes Passion die Servus-Einwürfe sein, Petrus, ja, Servus, so ja. Diese Geschichten. Es werden Soliloquenten genannt, weil das normalerweise aus dem Chor von Choristen kommt. So, und dann musste ich mich erstmal kurz hinsetzen, weil, nur damit ihr das nachvollziehen könnt, ja, das Gefühl ist, ich tue da jemandem Gefallen, ich kriege zu wenig Geld dafür, ich nehme eine unfassbare Reise auf mich, ich mache das zweimal am Tag und es liegt innerhalb eines oder zwischen einem Projekt, was mir viel, viel wichtiger ist, und das gebe ich hier unumwunden zu. Und das habe ich auch so gesagt, ja, von vornherein, das habe ich so kommuniziert. Und ich mache das wirklich nur aus persönlicher Verbundenheit, weil ich die Person auch ein bisschen kenne.
Aus Liebe.
So weit würde ich nicht gehen, es ist eher aus Bekanntschaft. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, also das war so nicht besprochen. Das wird mir jetzt dann auch ein bisschen viel, weil, wie gesagt, 12 Uhr Generalprobe, 17 Uhr Konzert, das Stück geht 3 Stunden. Also da, ja. Das ist... ja, gut. Lass uns das nicht weiter vertiefen. Das ist ambitioniert genug. Lass es mich so formulieren. Und ich habe mich da wahnsinnig drüber geärgert und habe dann geschrieben, ich würde dich bitten, dafür einen begabten Chortenor zu suchen und ihn auch zu finden.
Ja. Ja, ja, sehr gut. Und dann ist das auch gelungen wahrscheinlich, oder?
Kam erstmal eine E-Mail zurück, wo ich dann gesagt habe, gut, darauf antworte ich jetzt nicht, darauf gehe ich jetzt nicht ein, weil das war... Also, dann zu kommen mit der Aussage, bei mir singen Solisten immer alles, verbietet sich, wenn ich mit den Leuten noch nicht zusammengearbeitet habe, die ich dafür einlade, weil woher soll ich das wissen? Das muss klar kommuniziert sein und das war es nicht. Und das hat mich auch wahnsinnig sauer gemacht. Also die E-Mail habe ich dann quasi einfach nur wegignoriert. Und dann kam heute früh die Nachricht, wie von Zauberhand hat sich doch ein Chortenor gefunden, der das machen kann.
Und da wirst du bestimmt jetzt dann auch bei den Proben irgendwelche Spitzenkommentare dazu hören.
Du, ganz ehrlich, aber das lasse ich drauf ankommen und du kennst mich. Wenn ich das Gefühl habe, hier läuft gerade irgendwas nicht so, wie das eigentlich laufen sollte, dann werde ich das auch laut von mir geben. Also,
ich weiß,
da muss ich sagen, Idealismus hin oder her und ja, vielleicht wird man da nicht wieder eingeladen, ist mir scheißegal. Ich bin mittlerweile wirklich an dem Punkt, dass ich sage, ich will mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen ich auch zusammenarbeiten will. Und nicht, ich stelle mich dahin, singe mein Lied und dafür halte ich die Klappe. Ich werde da nicht mit Schweigegeld bezahlt, sondern ich werde dafür bezahlt, dass ich singe. Und entweder die Leute wollen das oder die Leute wollen das nicht.
Ja.
Aber es geht nicht, dass ich Leuten Sachen kommuniziere, aber so kommuniziere, dass nicht klar ist, was passiert und dann 4 Tage vor der Angst schreibe, ja, hier übrigens, das müsstet ihr auch noch machen. Das habe ich zu oft erlebt und davon habe ich einfach einen Kanal voll. Weil
und es ist ja auch eine Frage des Tons, wie man das macht. Weil wenn ich das tun würde, es kann ja mal passieren, dass man das überblickt und feststellt, ich habe es nicht korrekt kommuniziert. Dann, wenn man das aber dann auch sagt, dann ist das was ganz anderes.
Selbst das hätte ich gar nicht gebraucht. Es wäre auch was völlig anderes gewesen, wenn er gesagt hätte, wir haben ein Problem, wir haben im Chor... Kein, der das singen kann, könntest du dir vorstellen, das zu machen. Das ist ein völlig anderer Schnack, als wenn da geschrieben wird, ja, nur um nochmal auf Nummer sicher zu gehen, ihr wisst ja Bescheid, ne? Das kommt übrigens auch. So, das ist was völlig anderes.
Ja.
Und ich glaube, das werde ich auch so nochmal ansprechen. Weil ich mache das jetzt auch schon eine Weile und ich habe da echt einen Kanal voll, weil du bist immer, am Ende bist du der Arsch, wenn du es ablehnst.
Ja, und du bist der Arsch, wenn du es ablehnst, und wenn du es dann machst und es nicht gut ist, stehst du da und nicht der Dirigent.
Das ist genau der Punkt. Und alleine die Tatsache, dass ich mich darauf eingelassen habe, die scheiß Generalprobe wenige Stunden vorm Konzert zu machen für das Stück, ohne dass man sich vorher kennt, was schon gut, das kann jeder planen, wie er will. Schon das ist ambitioniert genug stimmlich. Ich habe da keine Lust, mich noch rumzuärgern mit irgendwelchen anderen Dingen, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Ich weiß, ich kann diese Partie, ich weiß, ich kann das auch alles, ja, aber da muss dann nichts dazukommen. Und die Pausen, die du drin hast, die sind halt auch nicht ganz unberechtigt. Mal vom Inhaltlichen ganz abgesehen, wenn ich dort singe, traten herzu zwei falsche Zeugen und sprachen und dann fange ich dort selber an zu singen, wo es dann heißt, naja, du antwortest dir selber in der direkten Rede, wo ich sage, nee, das ist eben falsch. Wenn ich selber antworten würde, wäre es eine indirekte Rede. Es ist aber als direkte Rede geschrieben, deswegen muss es jemand anders singen. Sonst wäre dort kein Bass mit besetzt. Es sind ja zwei falsche Zeugen. Ich kann ja nicht alleine zweistimmig singen. Das ergibt hinten und vorne keinen Sinn, diese Argumentation.
Also es ist noch ein Alt mit besetzt, nicht ein Bass.
Ja, sorry. Ich vertiefe das jetzt nicht weiter, weil das wird auch jetzt für Augenrollen sorgen an einschlägigen Stellen, weil das nicht das erste Mal auftaucht, dieses Thema. Aber es ist, ich verstehe das nicht, warum das so schwierig ist, einfach klipp und klar zu kommunizieren. Das wird gebraucht und dann ist es so.
Na gut, das ist so, das passiert ja auch. Ne? Und es ist auch so, dass Kommunikationsfehler passieren. Ich finde, was ich nicht verstehe, ist, dass Leute mit ihren Kommunikationsfehlern nicht lernen, ordentlich umzugehen. Und deshalb finde ich das auch gut, dass du die Leute dann auch darauf ansprichst, freundlich sagst, so könnte man es eventuell besser machen. Ob sie es dann annehmen, ist ihre Sache. Ja? Aber es ist ja auch so, dass man das lernen muss, weil jeder macht Fehler. Jeder. Keiner macht keine Fehler. Auch in der Organisation passieren Fehler und für mich ist es dann sehr, sehr wichtig, mit den entsprechenden Leuten offen damit umzugehen, zu sagen, folgendes, ich bin hier der Organisator, mir ist folgender Fehler unterlaufen. Ich kann verstehen, wenn du mir da nicht helfen kannst, ich würde dich aber zumindest darum bitten.
Ja,
und dann ist das was wie, ganz anderes.
Wie gesagt, es ist immer eine Frage des Wie. Ja.
Ja, weil es sind Menschen, die miteinander arbeiten. Klar, du kannst immer sagen, ja, dann mache ich es halt, aber es ist trotzdem so, es muss dem Menschen, dem Organisator Spaß machen und dir, weil das Leben sollte schon Spaß machen zusammen. Und da muss jeder ein bisschen was dafür tun.
Ja, ich lasse mir da auch einfach nicht mehr einen schwarzen Peter unterschieben. Weil es heißt ja, bei mir ist das immer so. Ja, woher soll ich das wissen? Das ist mir egal, ob das bei dir immer so ist. In der Regel ist es so, wenn ich angefragt werde für eine Passion alles, dann heißt das Arien und Rezitative. Und das ist so. Also ich mache das seit über 10 Jahren jetzt. Ich weiß, dass das so ist.
Richtig. Ich möchte gerne fortfahren mit einer Sache, weil wir jetzt gerade schon beim Beschweren sind.
Ja, bitte.
Die wollte ich letzte Woche erzählen, hat aber nicht mehr gepasst zeitlich. Ich habe das erste Mal in persona jemanden nach dem Teamleiter gefragt.
Oh.
Ich wollte mich beschweren. Hab das aber nicht als Beschwerde formuliert, sondern als Bitte, folgendes ist passiert. Ich bin in der Sicherheitskontrolle in Frankfurt als Gast, also auch in Zivil durchgegangen und hab mich halt nicht besonders schnell bewegt, weil hinter mir keiner mehr war und vor mir standen noch viele. Und da geht man ja, gibt seinen Koffer ab, dann wird der Koffer durch das Röntgenteil gefahren und man selber geht durch den Scanner und wartet dann kurz, kriegt gesagt, alles klar, Sie können weitergehen. Und dann geht man weiter und hinter dem Scanner folgt, was ich nicht wusste, ein Kontrollbereich, in dem man nicht stehen bleiben soll. Das sagt einem aber auch keiner. Und ich blieb halt, ging da sehr langsam durch, beziehungsweise blieb einen halben Meter vor Ende dieses Kontrollbereichs stehen und wurde daraufhin angeflaumt, dass auch ich weiterzugehen hätte. Und dann habe ich die Person so ein bisschen erschrocken angeguckt und habe gesagt, alles klar, kein Problem. Bin weitergegangen. Ja, Sie sind ja nicht der Einzige. Und dann gucke ich sie nochmal an, so, okay. Und habe nochmal kurz einfach nach hinten geguckt, um zu sehen, ob ich wirklich jemanden aufgehalten habe oder nicht. Und dann habe ich einfach mich entschlossen, nichts zu sagen. Und bin einfach erschrocken, ein Stück weitergegangen und mir ist ein Kopfschütteln leider untergekommen, ohne dass ich das wirklich aktiv gemacht habe. Aber manchmal so, what the fuck, so als denkt man sich. Mhm. Und das hat sie halt natürlich mitbekommen. Und hat gesagt, brauchen Sie nicht mit dem Kopfschütteln. Und wow. Und ich habe dann auch mal ein bisschen die Gäste drumherum so beobachtet, habe gesehen, dass die wahrscheinlich auch so angeflaumt hat und auch die Kollegen schon gesehen und gemerkt, na gut, die sind mit der ja in der Schicht. Und ich denke mal, dass die das auch so ein bisschen mit abbekommen. Und mein erster Gedanke ist natürlich, es hat alles einen Grund. Vielleicht hat sie eine Lebenskrise, whatever, die sie gerade sehr fordert. Oder es halt anderweitig ein Problem gibt. Vielleicht müde oder was weiß ich. Kennt jeder. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und es ist aber natürlich so ein Problem, wenn du dein Beruf ist, einen ganzen Tag mit Menschen zu agieren.
Ja.
Dann muss man entweder dann nicht kommen oder eine Möglichkeit haben, das halt nicht an den Kunden auszulassen. Und sagen wir mal so, als normaler Gast würde ich sagen, das ist aber scheiße hier. Und sagen, okay, gut, ich fliege 3-mal im Jahr, ist mir egal. Und ich habe eigentlich auch versucht zu sagen, ist mir jetzt egal, ist völlig egal. Du gehst hier so oft durch, so oft läuft es gut. Aber es hat mich dann irgendwie doch beschäftigt, mehr als ich wollte. Aber man soll die Leute vor Ort nicht ansprechen, weil das ein Sicherheitsbereich ist. Und in dem Moment, in dem du dort Aufruhr machst als Gast, das möchte ich auch allen mitgeben, ist das nicht gut. Weil die natürlich die anderen nicht sehen, warum du den Aufruhr machst. Ja?
Und also die sitzen auch immer am längeren Hebel. Die sitzen immer am längeren Hebel.
Genau, man hält seine, richtig, man hält seine Schnauze, geht da durch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, fragst du mal jemanden, der dir sympathisch vorkommt, wer hier der Teamleiter ist, weil ich mir gedacht habe, irgendwie wäre es ja, es ist ja für die auch blöd.
Ja.
Die hat einen Scheißtag und macht allen anderen auch das Leben nicht so schön. Und da habe ich dann gesagt, okay, Teamleiter fragen, da hinten steht er, alles klar, schönen guten Tag, Sie sind hier der Teamleiter, ja, ich bin der Teamleiter, folgende Frage, dann habe ich erstmal gesagt, warum, erstmal quasi, dass klar ist, ich will hier nicht auf Krawall, ich sage, hey, ich bin Lufthansa-Pilot, ich gehe hier sehr, sehr oft durch und mir ist Folgendes aufgefallen, ich würde gerne als Kollege mit Ihnen reden, alles klar, ja, habe das geschildert, die Situation, und habe gesagt, ich möchte nicht, dass hier irgendjemand angeschlissen wird oder einen schlechten Tag hat oder so, aber vielleicht braucht die Kollegin mal eine Pause. Oder irgendwie, vielleicht sollten wir mal mit
Turns out, sie wurde gekündigt und hat jetzt eine sehr lange Pause.
Sicher nicht. Da bin ich mir sicher, weil es sich eben in der Luftfahrt eben ein bisschen anders funktioniert als in anderen Bereichen. Und das ist auch heutzutage, auch aus Kündigungsschutz und so weiter, das geht alles gar nicht
das
mehr.
Das war nur so ein halb ernst gemeinter Kommentar.
Richtig, genau. Und er hat mir auch den Eindruck, ich habe natürlich, du merkst in den ersten Worten, die du mit so einer Person führst, mit so einem Teamleiter, wie sehr du das ausführen kannst oder nicht, damit die eben nicht zusammengeschnauzt wird, die Person. Und das war, schien mir einer zu sein, der wusste, was ich meine. Und hat gesagt, alles klar, herzlichen Dank, ich werde mal mit der Kollegin sprechen, keine Sorge, brauchen Sie sich keine Sorgen machen, so, weißt du? Weil ich mir natürlich dann schon ein schlechtes Gewissen habe, weil es kann jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Aber ich denke mir auch, in so einem Bereich darf man das eigentlich als Kunde nicht merken, wenn jemand einen schlechten Tag hat.
Das ist eben genau mein Punkt. Egal, was du arbeitest, aber wenn du mit Personen arbeitest, dann solltest du Frust, den du persönlich hast, nie an Kunden auslassen. Das ist ein bisschen so wie, ich kann mir ja das auch
kann nicht... kann mal passieren, aber nicht permanent.
Ja? Ich sollte mir auf der Bühne auch nicht anmerken lassen, habe ich schlecht geschlafen, habe ich gerade Hunger, sondern wenn die Leute ins Konzert gehen oder eben wenn mich Leute engagieren, dann engagieren sie mich als Sänger und als Profi und dann bin ich auf der Bühne und muss dort auch professionell abliefern in dem Moment. Und dann, da ist nicht viel Spielraum von wegen hier dies und das, sondern dann bin ich für das gebucht, was ich dann auch abliefern muss. Und ähnlich sehe ich das halt bei Dienstleistungen anderer Personen auch.
Ja, ich meine, du wirst auch immer als Mensch gebucht, das muss man auch mitsehen, das ist klar. Also es ist dort, wo gearbeitet wird, menschelt es auch, wo Menschen sind. Und auch wenn Menschen mit Menschen arbeiten, passiert sowas. Und es ist aber auch, Gott sei Dank leben wir in einem Land und in einem Bereich, wo die Leute deshalb nicht gekündigt werden oder in Schwierigkeiten geraten, zumindest nicht immer. Und deshalb gibt es ja auch Mechanismen, dass die Leute dann die Möglichkeit haben, sich auszuruhen oder halt mal krank zu sein.
Ich stimme dir total zu, wo Menschen arbeiten, Menschels, aber es scheint mir doch ein grundlegendes Problem zu sein, wenn man nicht mal ein verdammtes Bitte über seine Lippen
richtig
kriegt.
Also das oder ist halt dann auch quasi, nachdem man schon gemerkt hat, man hat jetzt was Falsches gesagt, man hat jetzt überreagiert und die Person sich schon zusammennimmt und nicht quasi rumschnauzt, dann sollte man vielleicht Entschuldigung sagen oder irgendwas in der Art. Ja.
Ja.
Naja, gut. Also jedenfalls, es hat mich ein paar Tage beschäftigt. Nicht viel, nicht sehr. Ich habe mir einfach nur überlegt, würde ich es wieder so machen? Und ja, ich würde es wieder so machen, weil ich glaube, dass ich ihr auch was Gutes damit getan habe, wahrscheinlich.
Ich denke schon, dass du da sehr richtig gehandelt hast. Und das spricht auch für für die Art, wie ihr dort ausgebildet werdet, dass du reagiert hast, wie ja, du reagiert hast.
Genau, deshalb habe ich es jetzt auch erzählt, weil ich auch jeden darum bitten würde, wenn jemand mal sauer ist auf eine Person im Kundenkontakt, dann hat es in der Regel einen Grund. Und sprecht respektvoll auch das an, weil wenn es einem selber gut geht, dann kann man das auch mit verbreiten, wenn es mal jemand anderen schlecht geht.
Ich habe noch eine gar witzige Anekdote zum Schluss, bevor Bitte. Wir vielleicht den Sack so langsam zumachen. Ich habe dann eine Empfehlung. Ach so, und eins wollte ich noch zwischenschieben. Weißt du, was mich wahnsinnig anpiept? Dass die Autokorrektur denkt, sie ist schlauer als ich.
Ja, vor allem die von Apple. Mein Gott.
Und die Autokorrektur macht in letzter Zeit immer, wenn ich dir schreibe, Dirk daraus.
Ja, völlig klar.
Wenn ich schreibe, wie geht's dir?
Wie geht es Dirk gut?
Kommt, wie geht's Dirk? Wenn ich schreibe, wie war's bei dir? Kommt, wie war's bei Dirk? So, wollt ihr mich verscheißern? Als ob ich so viele Dirks kennen würde. So.
Gut. Großartig. Ja. Großartig.
Nervig. Danke, Dirk.
Ich bin so, in weißt Frankfurt. Genau.
Du schreibst irgendeiner, keine Ahnung, Sabine, danke dir. Und da kommt, danke, Dirk. Ja, was soll die denn da denken? Zum Glück lese ich immer noch mal Korrektur. Aber manchmal ist man ja wirklich mit dem Finger auch ein bisschen schneller als mit dem Kopf. So.
Ja. Oh,
na gut, egal. So, jetzt. Wie fange ich an? Wir haben neulich, also ich war neulich mit meiner Freundin, bei meinem Bruder und seiner Freundin eingeladen. Wir haben dort nominell einen Spieleabend mit Essensanteil gemacht. Der Essensanteil bestand darin, das ist schon mal das erste Geile, dass meine Freundin also ein Brot gebacken hat und wir den Deckel dieses Brotes abgesägt haben, das Innenleben ausgehöhlt und dann einen Käse, hineingemacht haben und diesen dann gebacken haben. Das kann ich sehr empfehlen. Das ist also, das ist so ein bisschen dem Deutschen sein Fondue. Ne?
Ja.
Das war schon sehr geil. Muss aber vorsichtig sein, ist heiß. Und dann haben wir ein Spiel gespielt. Das Spiel heißt Konzept. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Im Wesentlichen ist es ein Spielfeld mit ganz vielen Bildern, die für bestimmte Dinge stehen. Und dann musst du anhand dieser Bilder Begriffe, die auf Karten stehen, erklären. Es ist so ein bisschen tabu, aber mit mehr Bild. So. Also keine Ahnung, du hast beispielsweise Essen, so, dann hast du halt ein Bild von Essen, wo du dann halt das Zeug drauf machst. So ein bisschen in dem Prinzip funktioniert es. Und wir hatten uns in einer Runde für ein Sprichwort entschieden, nämlich das Sprichwort sich graue Haare wachsen lassen, was du wahrscheinlich kennst. Oh. So. Und wir haben das auf verschiedene Art und Weisen getan, haben also dort einen Kopf gehabt, haben dort ein Haar gehabt, haben die Farbe grau gehabt, haben so, diese Sachen haben gezeigt, es geht um eine Redewendung. Also da gibt es auch richtig Flächen für oder Felder für, wo steht, das ist ein Zitat oder eine Redewendung, sowas in der Richtung. So. Also wir waren schon in unseren Augen recht detailliert. Sie kamen und kamen nicht drauf. Und irgendwann so haben wir die einzelnen Sachen abgefragt. Na, wofür steht das denn? Na, so wachsen, gedeihen. Ja, okay. Und was ist das? Ein Kopf. Und was ist das? Grau. Aha. Also gedeihender Graukopf. Also nein. Also nicht ganz. Also inhaltlich nicht schlecht, aber nein. So. Und dann dachte ich, scheiße, weil sie hatten es dann fast und dann war so, na, ich lasse mir graue Haare wachsen, so in der Richtung. Dann dachte ich, scheiße, wie kriegst du die denn jetzt auf dieses sich? Und habe auf ein Zeichen mit einem Totenkopf gezeigt, was also auch für Krankheit stehen kann. Und dann ein anderes Wort dafür, so Malade. Nee, auch genauso alt, aber anderes Wort. Siechtum gedeihender Graukopf war dann die Aussage. Und das hat uns für eine gewisse Zeit komplett zerlegt.
Und das ist jetzt die, der Folgentitel.
Ja, ich bitte darum.
Siechtum gedeihender Graukopf. Sehr schön.
Ja, ja. Das war fantastisch. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Kann ich empfehlen. Ist lustig.
Das hört sich gut an, ja.
Ja.
Wie heißt das Spiel?
Konzept. Also auf Englisch Konzept, so geschrieben.
Ja. Hört sich gut an.
Also es war sehr unterhaltsam, kann ich es empfehlen. War ein sehr lustiger Abend. Liebe Grüße an der Stelle. Wir kommen wieder. Und dann habe ich zum Schluss noch eine Empfehlung. Und zwar ist ja bald Karfreitag.
Ja.
Und da werde ich wieder mit den Amici Musicae musizieren. nämlich die Johannespassion in der neu gebauten und renovierten Lutherkirche in Leipzig, die allerdings schon fast voll ist. Ja, also wenn ihr da noch kommen wollt, dann sichert euch die Tickets schnell. Ist nämlich fast ausverkauft schon. Aber würde ich euch trotzdem empfehlen, ist immer sehr nett, einfach in der Runde und macht auch Spaß zu musizieren. Die sind auch in der Lage, alle Bedürfnisse vorher zu kommunizieren.
Ja.
Kleiner Callback.
Man kennt sich ja auch schon, Ja.
So ist es. Gut, dann, ich glaube, von meiner Seite sind wir dann durch. War eine relativ lange Folge, haben wir lange so nicht gehabt. Also,
ja, war auch viel zu erzählen. Ne?
Das stimmt. Warte mal, jetzt muss ich ja noch einen Heinz raussuchen. Du kannst in der Zeit schon mal Tschüss sagen.
Ja, ich sag dabei schon mal Tschüss. Also vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Ich komme nochmal auf das vom Anfang zurück. Wir freuen uns, wenn ihr Wünsche habt, was wir in der 200. Folge mal machen sollen. Dinge, die wir noch nie gemacht haben, zum Beispiel. Dann teilt uns das bitte mal mit, weil wir dann eventuell natürlich darauf eingehen können und auch die 200. Folge zu einer ganz besonderen Folge machen können. Jede Folge ist besonders, aber diese soll ganz besonders werden. Und erstmal trotzdem schon mal eine wunderschöne Woche bis dahin. Habt schöne Ostertage, genießt die Zeit, geht in das Konzert von Herrn Polas am Freitag, den 18. Und wir hören uns dann am Ostersonntag wieder, wenn ich das richtig begriffen habe. Ne?
Tatsache,
ja. Abends, wie immer.
Ist richtig. Genau.
Und macht vielleicht ein bisschen, wenn es möglich ist, Zeit mit der Familie, sucht Eier, werft Eier, fangt sie wieder auf oder eben nicht.
Denk dran.
In diesem Sinne.
Ja. Denk dran.
Ja. Nee, nein.
Nein?
Eine wunderschöne Woche.
Na gut, dann nicht. Aber ich habe trotzdem noch ein Gedicht. Der Stett weiß ganz genau, was ich gerade sagen wollte. Das ist ja furchtbar. Wir machen das schon zu lang.
Ja.
Ein Gedicht von Heinz Erhardt aus seinem Buch Satirliches, Der Regenwurm. Und damit wünschen wir euch eine schöne Woche. Der Regenwurm. Ein langer, dicker Regenwurm geriet in einen Wirbelsturm, der trug ihn bis zum Himmel. Nun dient er oben, nein, wie fein, dem allerliebsten Engelein als Klöppel einer Bimmel. In diesem Sinne.
Spitze.
Weiter so.